Also man kann also so sagen, wir sind jetzt also vom Objekt, das ja erstmal erscheint, und der Wahrheit des Objekts zum Subjekt gekommen, sodass er auch den nächsten Abschnitt, der heißt jetzt auch das Subjekt, denn darum geht es jetzt. Hier spitzt es sich eben so zu, dass eben die Theorie ja nicht reicht, sondern dass die Poiesis dazukommt, also diese maßgebende, schöpferisch maßgebende, sagt er, Haltung des Subjekts gegenüber dem Objekt. Dass das hier gemacht wird im Urteil. Das Urteil ist, das wird gemacht. Das ist ein Tun, man macht sich ein Bild und man macht ein Urteil. Das ist das, was hier eintritt. Und vom Subjekt wird jetzt hier verlangt, dass es sich entsprechend öffnet und dafür empfänglich ist. Das ist das, was eigentlich hier gemeint ist. Es selber enthüllt sich und ist nicht mehr verborgen, aber es ist ein notwendig lichtes, sich selbst erhelltes, durchsichtiges Sein. Und das muss erst wieder ins Subjekt hineinkommen. Und da sagt er, was vom Subjekt hier verlangt wird, ist Rezeptivität, Empfänglichkeit. Er schreibt nichts vom Medium. Das hat er nicht gedacht, hier kommt aber mein Medium jetzt wieder ins Spiel, in dem eben Rezeptivität nicht Passivität heißt. Ich habe gestern noch immer wieder gelesen im theologischen Buch, dass Maria eben da ganz passiv ist und sagt, dein Wille geschehe oder so. Von wegen passiv. Es wird doch nicht einfach erlitten als Objekt, sondern sie willigt ein. Sie lässt sich davon also bestimmen. Es ist einfach falsch, davon Passivität zu reden. Es ist genau dieses Medium, diese Verbundenheit von aktiv und passiv, die dahin gehört. Solange wir nur von aktiv und passiv reden, weil wir für das andere keine Konjugation haben, dann fehlt uns eben was. Dass wir das sehen. Dann wird nochmal klassischerweise aktiv auf die Männer und passiv auf die Frauen bis hin zu den Vulgärausdrücken für den Akt umgelegt und dann ist schon wieder alles im Eimer. Sondern ich muss gucken, dass der eigentliche Vollzug von Freiheit medial ist. Das heißt, ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Das ist eine aktiv-passive Geschichte und ich behaupte, es ist das Erste, was geschieht, nämlich eben Rezeptivität und das ist nicht Passivität. Auch Fichte fasst rezeptiv als passiv auf, schreibt dann extra an einer Stelle, das bedeutet Tod oder so etwas, was natürlich Unfug ist. Mein Beweis ist ja immer, dass ich finde, dass Hören tätiger ist als Reden, weil ich sage, ich kann immer noch reden, wenn ich todmüde bin, aber längst vorher nicht mehr vernünftig zuhören. Sodass das Aufnehmen tätiger ist oder leistender oder wie immer Sie es nennen wollen, als das Reden. Sich einlassen auf die merkwürdigen Gedanken eines anderen ist anstrengender, als seine eigenen bloß zu verlautbaren. Dass das da nochmal hingehört. Und drum ist also Aufgeschlossenheit und Rezeptivität durchaus, so sage ich, tätiger und aktiver als bloße Aktivität. Denn da steht man einfach im selben drin und das ist dann so der Flow, das läuft einfach so weiter. Während dieses Aufnehmen von etwas Neuem, sich öffnen für etwas anderes, ist eine andere Situation. Sagt, Rezeptivität besagt nicht nur die Aufgeschlossenheit gegenüber anderem Seienden, sondern ausdrücklich auch die Fähigkeit, sich von diesem Seienden mit dessen eigener Wahrheit beschenken zu lassen. Also es ist nicht bloß ein Angriff und eine Störung auf die eigenen Grenzen, ein Einfluss und dann werde ich da überschwemmt oder so ähnlich, das gibt es natürlich. Und da kann man dann wieder, da haben wir ja, kann man bei Nietzsche einiges lesen über die Herrschaft, die da Wagner ausübt über sein Publikum oder so und das da eben unter Druck setzen will, sondern hier geht es darum, dass ich mich beschenken lasse von der eigenen Wahrheit des anderen. Die Fähigkeit, Wahrheit zu bekommen, gehört zu den höchsten Werten des Daseins. Nichts geht über die Freude des Austauschs und der gegenseitigen Mitteilung. Demgemäß wäre es kein Zeichen der Vollkommenheit, wenn ein Subjekt in sich selbst mit Wahrheiten aller Art so wohl versehen, so vollgepfropft wäre, dass es gar keine Mitteilung mehr vertragen könnte. Sagt er, also das beschenkt werden können durch was Neues, das staunen können über Neues, beglückt werden durchs Neues, ist selber einfach etwas Beglückendes. Und ich finde dann gut, dass er dafür einfach Nietzsche zitiert, nämlich das berühmte Nachtlied Zarathustras, wo er dann sagt, Licht bin ich, oh, dass ich Nacht wäre, aber das ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht umgürtet bin. Das ist meine Armut, dass meine Hand niemals ausruht vom Schenken. Das ist mein Neid, dass ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht. O Unsäglichkeit aller Schenkenden, o Verfinsterung meiner Sonne. Also, dass ihm hier fehlt, was anzunehmen. Das spricht er schon mal hier richtig an. Aber natürlich könnte, wenn der Nietzsche jetzt noch ein Pünktchen gescheiter gewesen wäre, hätte er auch sagen können, dass wer gibt, immer empfängt. Nämlich dadurch, dass der andere sich beschenken lässt. Was mache ich mit dem Geschenk und der andere sagt, pfeift drauf und schmeißt es vor die Füße. Da ist er dann wieder blind, der Nietzsche an so einem Punkt, nicht, wo er das mitsehen müsste. Nein, wer schenkt, der wird mit der Annahme des Geschenks beschenkt. Das gehört da schon unmittelbar mit hinein. Aber es ist wirklich eine Beschenkung, wenn man eben etwas bekommt, also das Objekt, das jetzt bekommt, das gehört also dort schon hin. Also Empfänglichkeit, und da ist beides zu sehen, die wiederum hier eben Aktivität und Passivität. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich erfüllen. Und dann sagt er hier sehr schön, das Objekt wird dann weder als Almosen noch als Beute empfangen, sondern als Gast. Gastlichkeit ist auch ein Grundwort bei Levinas, wo aber das entscheidend hingehört. Also keine Beute, das denken viele Leute, sie benutzen also ihren Erkenntnisapparat, um da was zu angeln, in seine Netze zu bekommen oder so. Nicht Beute, aber auch nicht Almosen, weil es einfach zu viel ist und zwischendurch kriegt man so einen Brocken da runtergeschmissen, sondern Gast, mit dem, was dort hineingehört. Also man wird nicht vereinnahmt, angeeignet, bewältigt und erschöpft, sondern das Objekt wird in seinem Eigenwesen wahrgenommen. Und wahrnehmen, ich darf nochmal daran erinnern, hat nichts mit Wahrheit zu tun, sonst gehört zu dem Wort wahren, bewahren. Das klingt zwar so ähnlich, in Wahrheit steckt die Silbe Wehr drin und das heißt Freundschaft und so, freundlich und so. Also das ist die Wahrheit und Falschheit. Und das andere Wort gehört zu Gewahrsam, zu hüten und bewahren. Und das gehört hierhin beim Wahrnehmen. Das wissen die Leute nicht. Oft lese ich in Büchern dann Wahrnehmen mit Bindestrich geschrieben, wo einer eben sagen will, als Wahrnehmen oder so. Aber der hat halt noch nicht nachgeguckt im etymologischen Wörterbuch. Dann wird er wissen, dass das ein anderes Wahr ist, was da nicht hingehört. Wenn ich das aber jetzt so denke, dass ich also beschenkt werde, zu einem Geschenk gehört ja, dass es also angenommen wird, und dann kommt ja diese Definition von Dank, die ich so liebe, von Bader, Franz von Bader, dass er sagt, danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Das geht vom Geburtstag bis zur Eucharistie. Einfach durch die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Wenn ich das drin habe, dann kommt sofort der Gedanke, dass ich das, was mir da gegeben wird, nicht erobere oder bei mir bewältige oder so ähnlich, sondern dass sich hier etwas erschließt, wovon es keinen Abschluss geben kann. Das sagt er, wenn es um Erschlossenheit geht, gibt es keinen Abschluss. Sondern da öffnet man sich immer weiter, wenn es glückt und wenn es stimmt. Und das bringt, bei ihm heißt das dann so, je mehr das Subjekt von der Wahrheit bewältigt, umso mehr wird es gleichzeitig von ihr überwältigt. Dass das eigentlich drinsteckt. Also ich nehme, das Objekt ist noch nicht alles, sondern es steht vor einem Horizont, der ja mit dazugehört. Horizont ist überhaupt ein ganz wichtiges Wort und viele Leute sagen auch, das sei für sie ein ganz besonders wichtiges Wort. Bei Rana auch, Horizont ist ein wichtiges Wort. Das heißt ja eigentlich begrenzend, aber hier ist jetzt nicht das Begrenzen gemeint, vom Wort her heißt das begrenzend, Horizont. Aber gemeint ist hier, dass der Horizont ein Gesamt ist, in dem jetzt die einzelne Gestalt erscheint und wo die ihren Ort hat, wo sie hingehört. Das ist da eigentlich gemeint, dass sich das auftut. Also, dass ich niemals so wie ich gesagt hatte, im sich zeigen eines Subjekts sehe ich das sich zeigen von Sein überhaupt. So gilt jetzt hier, erst Objekt ist nicht alles, sondern steht vor einem Horizont, der je größer es ins Unendliche übersteigt. Also es zeigt sich ja nicht bloß diese einzelne Gegebenheit, sondern sie steht nochmal in und für einen Horizont, wo das mit hineingehört, so dass deswegen wir das nicht einfach bloß schaffen, auch in der Poesis nicht einfach schaffen, sondern dass wir empfangen und dass man warten muss, und dann verwendet er den Ausdruck, heimgesucht zu werden. Heimsuchen, dieses Wort gehört ja eigentlich in was ganz Positives, nämlich in den Besuch Mariens bei Elisabeth. Aber es ist ja bezeichnend, dass in unserer Sprache Heimsuchung inzwischen was Negatives ist. Unglück, Krankheit, so, das nennen wir inzwischen Heimsuchung, sodass man sagt, das Beste ist, man ist nicht da, wenn Gott kommt und einen heimsucht. Nicht? Also er klopft, aber man ist auswärts. Wir leben heute in Zeitalter des Alibi, hat da jemand gesagt. Wir sind immer woanders, nur nicht da, wo er uns erwischen könnte. Man zerstreut sich, das ist die Methode. Nicht? Deswegen haben wir es so mit Zerstreuungen, dass wir da nicht erwischt werden. Also wenn das mit hineinkommt, vor allen Dingen, wenn der Gegenstand ein Gegenüber ist und nicht bloß ein Gegenstand, also wenn das Objekt selber Subjekt ist, dann wird man eben in dieser Weise hier noch einmal überrascht. Und dann kann man nicht sagen, dass man da einfach das in der Tasche hat. Wer erkennt, unterscheidet im Dienst des Erkennens und im Dienst des Objekts. Das ist der Punkt, der dort hingehört, dass einem das wirklich klar ist. Also im Dienst des Objekts bemühe ich mich um ein besseres Erkennen. Nicht damit ich umso mehr erkenne und umso mehr nehme, sondern damit das Objekt umso mehr erkannt werde. Drum muss man vor einem Bild in einer Galerie eben länger stehen bleiben und nicht sagen, ein Blick dahin, dann reicht schon, aha, das ist das oder das, sondern dass man sich aufschließt, damit es zur Geltung kommen kann, dass es zu einem Gespräch kommt, dass das hingehört. Und dieses Maß, das kommt natürlich nicht einfach bloß vom Ich, sondern das ist eben schon vorher da. Daher sagt die Tradition, die Dinge sind für uns erkennbar, weil sie von Gott schon erkannt sind. Das sagt also die ganze Tradition immer so, die Objekte sind erkannt, um der Enses verum, heißt, sie sind erkennbar, weil von Gott erkannt. Volle Wahrheit meint also nicht nur das innere Sein und Wesen eines jeden, sondern es meint zugleich diese überindividuelle Bedeutung, die noch drin steckt. Eben, ein Menschen heißt Begegnung mit Menschsein überhaupt. Ein Begegnung mit einem Mann, mit einer Frau heißt eben Mann erfahren, Frau erfahren. So, dass auf die Weise hier so eine Öffnung geschieht. Es gibt Regeln für jeden Einzelnen, aber weder die Regeln für den Einzelnen noch die Schachregeln selber bestimmen den Fortgang des Schachspiels, sondern mit diesen Regeln kommt alles Mögliche dann zustande, was dann dort geschieht. Und deswegen darf man nicht bei dem bloßen Ist-Zustand stehen bleiben. Da gibt es einen schönen Goethe-Satz, jetzt eben positiv, nachdem ich vorhin auf ihn geschimpft habe, wo er sagt, wer die Menschen nur nimmt, wie sie sind, macht sie schlechter. Ich muss also, das ist der unterschiedliche Blick von Hass und Liebe. Liebe schaut auf einen Menschen zugleich mit den Möglichkeiten, die in ihm drinstecken. Und verspricht dann auch, dem anderen zu helfen, diese Möglichkeiten zu realisieren. Die dann drinstecken. Während der Hass jemand festnagelt, mit Scharfsicht, natürlich Scharfsicht, festnagelt da, wo er steht.
Und heute diese Laissez-faire.
So ist es. Das ist dann der andere Weg, da kümmert man sich überhaupt nicht, soll er machen, was er will. Nicht? Sondern hier geht es um, ich bin also engagiert, aber eben entweder nagel ich den Menschen auf sein Jetzt fest, auf Jetzt den Stand seines Jetzchen, Offenseins und so weiter, oder ich verstehe, dass in ihm noch mehr drinsteckt an Möglichkeiten, wobei ich ihm helfen will, dass die sich erschließen, das wäre es dann. Also sagt dann Balthasar, das Ganze ist ein wechselseitiges Zuvorkommen. Im Auge des Schauenden leuchten die Frühlings- und Herbstfarben eines Baums. es errauscht im Ohr des Hörenden, nicht? Und seine Frucht ist also im Duft oder so, im Genießen des Apfels oder der Birne. Und so hat eben jeder hier seinen Dienst, dass das hineingehört. Und von dort her hat ja dann Aristoteles gesagt, die Geistseele ist irgendwie alles. Quod modo omnia, heißt das dann beim Thomas. Und Thomas korrigiert es ein bisschen. Er sagt nicht, die Seele ist gewissermaßen alles, sondern er sagt, sie ist geboren, um mit allem zusammenzukommen. Nata est convenire cum omni ente. Sie ist dazu geboren, um mit allem übereinzukommen. Das ist besser als das andere, rutscht dann so ins Pantheistische hinein fast, wenn ich sage, sie ist alles. Aber sie ist dazu da, mit allem Möglichen sich verbinden zu können. Mit Stoffen, mit Geistigem, mit Farben, Formen, mit Ideen und Entwerfungen. Alles das ist hier möglich. Und da sagt er dann reicht es eben auch nicht von Richtigkeit und Rechtheit und Gerechtigkeit zu sprechen, sondern die gemäße Wahrheitsverhalten ist nur zu haben, wo man von Liebe redet. Das ist also der Schritt, wo er das dann da irgendwie abschließt. Also die Wahrheit ist eben nicht einfach fertig, sondern sie eröffnet sich immer mehr. Und da hat er schöne Bilder dafür, dass er zum Beispiel sagt, wer auf einen Berg steigt, hat ja dann nicht, steht ja jetzt nicht über dem Berg oder hat den Berg gewissermaßen in der Tasche. Nicht? Sondern man ist da zwar also auf den gestiegen, aber in Wirklichkeit überragt man ihn nicht, um das so auszudrücken, sondern eher.
Es geht ja auch nicht immer nur um die Wahrheit des Objekts, sondern auch um die eigene Wahrheit. Also das Selbst ist ja, müsste man vielleicht ja immer mit bedenken.
Die kommt auch im nächsten Schritt.
Das kennt sich ja auch.
Genauso, genauso.
Perfekt. Nicht? Insofern ist das,
ja,
mit der Wahrheit,
ja,
mit der Idee, weil es,
ja,
sozusagen auch selber weiterentwickelt.
Unbedingt, unbedingt. Genau das ist. Dadurch, dass ich beschenkt werde, sehe ich neue Seiten an mir und entdecke mir im Spiegel des anderen. Und deswegen gilt ja dann auch dieser berühmte Buber-Satz, dass nur am Du das Ich zum Ich wird oder so. Nicht? Klar, ich selber entdecke und lerne mich nur in dieser Form kennen. Und das Ganze geschieht, das wollen wir nicht vergessen, im Licht. Das ist ja das, was dann immer leicht vergessen wird. Dass das Subjekt und Objekt alleine nicht reichen, um was zu erkennen. Sondern es muss das Licht nochmal sein. Ohne Licht sieht man nichts. Das ist also immer eine Dreigeschichte. Das ist also schon allerhand, dass das da sofort nochmal sichtbar wird und hineingehört. Also damit haben wir so dieses Doppelgesicht der Wahrheit in Subjektivität und Objektivität, in Aktivitäten auf beiden Seiten oder lieber so gesagt Medialität auf beiden Seiten. Ein sich zeigen und sich zu erkennen geben, sich erkennen lassen, könnte man sagen. Und im anderen Fall sich beeindrucken lassen von der Wahrheit des anderen. Das tut das Subjekt. Beide lassen sich hier ein. Am deutlichsten, wenn es sich um zwei Subjekte handelt. Aber es ist auch nicht falsch, das auch zu sagen, wo ein Subjekt mit einem wirklichen Objekt zu tun hat, dass auch dort so etwas geschieht von Seiten der Wirklichkeit, von dem sich zeigen und erschließen, das dort da ist. Und dann kann man natürlich nochmal fragen, woher kommt jetzt das Ganze überhaupt? Und dann wäre das natürlich jetzt ein Reden von Schöpfer und Schöpfung. Dass er der Herr der Stunde ist, in der eben eine solche wechselseitige Offenbarung und Erkenntnis dann statt hat, die dann findet. Und von dort her ist es ja auch dann bezeichnend, dass eben dann die Bibel sogar das Wort erkennen dann verwendet für die Begegnung von Mann und Frau. Und das heißt, Anfang 4. Kapitel im Buch Genesis, Adam erkannte seine Frau Eva. Dass da wirklich diese Ganzbegegnung dann gemeint ist, samt der möglichen Fruchtbarkeit einer solchen Begegnung nochmal. Von dort her ist dann ein Sprung gemacht, sonst kommen wir ja in dem Semester überhaupt nicht durch. Also zu der nächsten Bestimmung über Wahrheit als Freiheit, hat er ja den nächsten Schritt überschrieben. Also das erste war der Vorbegriff der Wahrheit, dann der zweite Teil heißt Wahrheit als Freiheit. Der dritte wird heißen, ich hatte es schon gesagt, Wahrheit als Geheimnis. Und der vierte dann Wahrheit als Teilnahme. Nicht? Das sind so die Schritte, in denen er das gliedert. Und dann sind wir jetzt schon bei der Wahrheit als Freiheit. ich hatte schon angesprochen, im Blick auf Jaspers, der so betont, dass bei der Wahrheit das Müssen da auftaucht, dass Wahrheit sich tatsächlich nur für Freiheit zeigt. Wenn ich nicht frei bin, bin ich bestimmt von irgendwelchen Antrieben oder Befürchtungen, Ängsten, und dann habe ich gar nicht die Wahrheit zu tun, sondern dann begegnet mir das, was mir begegnet, nur unter diesem Aspekt meines Begehrens oder meiner Flucht als Beute, als Feind, also Fressfeind oder als Geschlechtspartner oder wie auch immer. Es begegnet mir dort dann nicht jemand in seiner Wahrheit, sondern er begegnet in seiner Wirkung, positiv oder negativ, auf mich hin. Da wird nicht nach Wahrheit gefragt, wenn ich da drin bin, sodass ich tatsächlich für die Wahrheit selber schon die Freiheit brauche. Deswegen heißt ja der Grundvollzug von Freiheit, das hatten wir ja besprochen, diese Sache mit Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Dass ich also da vor der Entscheidung stehe, will ich sachlich sein oder will ich unsachlich sein? Sachlich sein heißt wirklichkeitsgemäß. Werde ich der Wirklichkeit gerecht? Der Wahrheit der Wirklichkeit. Und Unsachlichkeit heißt, es soll nach meinem Kopf gehen. Und die Frage ist, wie weit, das ist eben Kierkegaards Frage, wie weit öffnen wir uns für diese Dimension der Freiheit, die hier hingehört. Also Freiheit begegnet auf der Objektseite, in dessen sich steigernder Intimität und auf der Höhe des Geistes, sagt er, verwandelt Ausdruck sich zum Zeugnis. Und damit wird aus der Zuverlässigkeit, aus der Emet, wird dann jetzt Wahrhaftigkeit. Das spricht auch Rana an, wenn er über Wahrheit spricht, sagt er, ehe man da von anderen Sachen redet, ist erstmal so, dass das Subjekt seine eigene Wahrheit zum Vorschein bringen muss. Also aufrichtig sich selbst gegenüber und anderen gegenüber und nicht mit Maskierung oder Inszenierung. Also Wahrhaftigkeit. Und der Wahrhaftigkeit entspricht dann wieder ein vertrauender Glaube. Das ist genau der Punkt, der dann dorthin gehört. Wenn ich mich der Wahrhaftigkeit opfere, wenn ich dafür also Gründe habe und gute Gründe, das anzunehmen, dann begegnet hier genau diese Form, die hier nötig wird. Also ich nehme diese Geschenke an, die hier geschehen, und dann im Augenblick, da die Wahrheit ganz zu sich selbst kommt, weil die Erhüllung des Seienden sich selber besitzt und versteht, hört die Wahrheit auf, eine allgemein zugängliche Sache zu sein, um zu einer freien, personalen Wirklichkeit zu werden. Diese Selbstoffenbarung, die ist ja bei uns eben jetzt gefährdet durch diese allgemeine Überwachung, durch alle möglichen Geräte. Und deswegen reicht es nicht, wenn die Leute sagen, wenn du nichts Böses getan hast, musst du dich nicht aufregen. Sage ich doch, ich will meiner Frau Dinge erzählen können, die doch nicht von Frau Merkel gehört hat. Nicht? Sondern das soll eben nicht sein, sondern das soll sie erst von mir hören. Also genau dieser Punkt, also der Recht auf Privatsphäre, um es so auszudrücken. Kann man nicht einfach bloß sagen, ja, wenn du nichts getan hast, ist ja nichts fällig. Das stimmt nicht. Sondern das gehört zum Recht und zum Wesen der Person. Also deswegen schreibt er, im Augenblick, da die Wahrheit dann zu sich selber kommt, weil die Enthüllung des Seienden sich selber besitzt und versteht, hört die Wahrheit auf, eine allgemein zugängliche Sache zu sein, um zu einer freien, personalen Wirklichkeit zu werden. Und das bedingt auf Seiten des Mitteilenden wie auf Seiten des Aufnehmenden eine ganz neue Haltung, die dann hingehört. Und da gehört dann zum Beispiel der Begriff der Scham hin, nach Scheler. Während leider die meisten Leute bei Scham immer bloß ans Schämen denken. Und sagen, Scham wäre vom Sich-Schämen her entstanden, das ist überhaupt nicht wahr. Sondern umgekehrt, Scham, sagt Scheler, ist ein Sinn für Kostbarkeit. Viele denken bei Scham sowieso bloß an den sexuellen Sektor, aber es gibt auch die Rede vom Scham der Frömmigkeit, vom Scham der Seele oder so, die hineingehört. Und auch bei der Sexualität ist es nicht so, dass da irgendwas Schmutziges im Verborgenen geschehen muss, wo man sich eigentlich schämen müsste, sondern gemeint ist dieser Sinn für die Kostbarkeit, die hier eigentlich besteht. Deswegen behaupte ich, ist schon unser normale Kinoerlebnis, wo die heute in jedem Krimi im Bett liegen miteinander, ist in meinen Augen schon, also, ja, schon eine Stufe von Pornografie. Weil es Dinge gibt, die keine Außenseite haben, sondern nur eine Innenseite. Das ist mir vor Jahren aufgegangen, als mein ungläubiger Kollege zu mir sagte, was hat eigentlich Ihr lieber Gott da an diesem schweißnassen Gezappel da? Oder so, ne? Mir fiel dann also rechtzeitig ein, zum Glück. Das ist ja, es gibt Dinge, die haben keine Außenseite. So wie Goethe das in diesem Gedicht da sagt, Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. Blickt man vom Markt in die Kirche hinein, ist alles dunkel und düster. Und so sieht es auch der Herr Philister. Aber betritt doch mal erstmal die Kapelle, bedeutend wirkt ein edler Schein. Das leuchtet nur von innen. Von außen ist es nur das Tier mit zwei Rücken. Und mein Beispiel dafür war immer, wenn Sie den Film gesehen haben und das Buch gelesen haben, das fällt mir dazu immer ein, also dieses Name der Rose, dieses Buch vom Eco, und da ist ja dann ein Kapitel, wo der Novize da jetzt die Liebe entdeckt mit der Küchenmagd da. Und wo dieses ganze Kapitel geschrieben ist, mit der Meisterschaft von Eco, aus der Perspektive des hohen Liedes, aus dem Blick der Liebe des jungen Mannes auf die Frau, die junge Frau. Und wenn Sie das im Film gesehen haben, da ist es einfach ein im Dampf da herumgerolle oder so, schweißnass und irgendwie so daher, wo von dieser Erotik nichts mehr übrig ist. Also, dass es eben Dinge gibt, die wirklich keine Außenseite haben, sondern nur von innen erlebt werden können. Und das scheint überhaupt nicht mehr im Bewusstsein zu sein. Ganz scharf so formuliert, überhaupt, es hat keine Außenseite. Es gibt Dinge, die haben nur Innenseiten. Also, deshalb, wenn also das jetzt diese Form annimmt, dann ist es eben zu einer freien, personalen Wirklichkeit geworden, bedingt eben eine neue Haltung. Im Mitteilenden, der frei über seine Wahrheit verfügt, beginnt die Mitteilung mit einem freien Entschluss, das, was ihm zu eigen gehört, mit einem anderen zu teilen. Dieser Entschluss ist eine sittliche Tat, deren Rechtfertigung den Gesetzen der Ethik untersteht. Die Mitteilung selbst geschieht so, dass die intim besessene Wahrheit äußeren Ausdruck erlangt. Und dann kommt der Schiller und sagt, spricht die Seele, so spricht ach schon die Seele nicht mehr. Das ist nicht wahr. Wenn es eben in dieser Form der Selbst nicht Preisgabe, sondern Selbsthingabe ist, dann ist es genau das, wofür wir die Sprache haben. Die Sprache der Worte und die Sprache des Leibes. Das gehört da genau hin und dasselbe. Sittliche Tat ist das selbstverständlich, gilt nun auch bei dem das geoffenbart wird, der das also als Geschenk sehen muss, der damit anständig umgehen muss, der das entgegennimmt oder so, schon in der Dankbarkeit, womit das erstmal schon anfinge. Und das ist schon ein Punkt für sich, also ich warte immer noch darauf, dass mal irgendwann wer da in den Filmen da mal Danke sagt, statt wie war ich oder so. Nicht? Schon komisch. Also das, wo bleibt das eigentlich? Wenn das dorthin gehören würde. Also Eigengut für sich behalten oder als eigenes preisgeben wolle, das ist eben die Frage. Und diese Öffnung des Innen nach außen ist eine riskante Wagnis der Freiheit. Und die Frage ist, wie wird das entgegengenommen und aufgenommen von der anderen Seite her? Und damit werden wir dann später nachher, taucht schon erst einmal hier auf, dieses Gedanken des Geheimnisses. Geheimnis heißt ja nicht Rätsel, sondern Geheimnis heißt eben Innenraum. Heim. Geheimnis. Ge heißt zusammen, Heim ist die Mitte, Nis heißt Heid. Also zusammen daheim sein heißt Geheimnis. Eigentlich im Deutschen. Wir haben halt ein schönes Wort dafür, nicht bloß Mysterium oder so. Von Myo verschließen, sondern hier ist es wirklich ein wunderschönes Begriff, der hier auftaucht. Und bei diesem Geheimnis, da lässt er sich auch lange darüber aus, dass hier einerseits das Was und andererseits das hier eigentlich das Wunder ist und man von dem einen ins andere immer geworfen wird. Wenn man auf das guckt, fasziniert einen das Was und wenn man das Was nach denkt und sinnt oder so und das wahrnimmt, dann rutscht das wieder hinein in das Wunder darüber, dass es so was Schönes gibt, nicht? Dass das hier auftaucht, sodass hier beide Seiten hier hineinkommen. Das ist hier nötig. Will also das Subjekt nicht ausdenken, was es möchte, sondern erkennen, was ist, dann muss das Subjekt die Wirklichkeit respektieren. Will ich also das sehen, was ich mir einbilde, oder will ich dem begegnen, was ist? man kann das natürlich anders lesen. Der Herr K., der beim Brecht, der sagt ja, wenn er jemanden kennenlernt, dann macht er sich ein Bild von ihm und will dann, dass er diesem Bild ähnlich wird. Das ist genau das, was nicht richtig ist. Man hat früher immer gesagt, dass das die Frauen mit den Männern machen wollen, dass sie immer erstmal sich da zurechtstürzen wollen. Warum das bloß aus einer Richtung gehen soll, weiß ich nicht, aber das geht eben in beiden Richtungen nicht gut. Helfen soll man sich einander, aber man kann den anderen nicht umschaffen. Also will man nicht sich ausdenken, was man möchte, sondern will man erkennen, was ist, dann muss man das respektieren. Und in diesem Respekt zeigt sich die eigene Freiheit. Und da hebt er jetzt auf einen Punkt ab, der vielleicht einem nicht als erstes einfallen würde. Er sagt jetzt, vieles drängt sich also dem Empfangenden auf, aber bei ihm liegen Zukehr und Abkehr. Vielleicht hat sogar zunächst das zweite größeres Gewicht, sagt er. Zitat, das ist Seite 116 dann im Buch, nee, 107, nein, 116. Es ist ein Kennzeichen des wahren Erkennenden, dass er ein für alle Male beschließt, viele Dinge nicht wissen zu wollen und somit auch gar nicht zu wissen. Und dann sagt er extra dazu, nicht aus Bequemlichkeit oder Selbstgenügen, sondern im Dienst gesammelter Aufmerksamkeit. Also nicht, weil man blind ist, sondern seine Augen da hat und jetzt nicht woanders hinguckt. Deswegen haben ja die Alten unterschieden zwischen Studiositas und Kuriositas. Studiositas ist der Eifer, etwas aufzuschließen und zu lernen, was hingehört. Ich möchte etwas umso besser erkennen, ganz im Sinn, wie wir das jetzt beredet haben, dem anderen immer mehr gerecht zu werden im Sehen. Während Kuriositas heißt, ich will alles Mögliche wissen, ob ich jetzt da was davon habe oder meine ich etwas davon, ob der andere das will oder sonst wie. Da ist es, mache ich mich zum Maßstab dessen, was ich da wissen will. Wenn du sagst, nein, es müsste andersrum gehen, der Begegnete müsste der Maßstab sein. Die willentliche Erschließung ist als solche nicht irrational, sie ist vielmehr der höchste und abschließende Sinn aller Ratio selbst, sagt er. Also, dass ich mich auf irgendetwas sammle und deswegen anderes nicht sehe. Denn wir haben ja nur ein begrenztes Bewusstsein und eine begrenzte Zeit. Für was und für wen nehme ich mir Zeit? Das ist die Frage. Denn sie ist begrenzt. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt, unsere Wachheit ist begrenzt, unsere Zeit ist begrenzt. Darum, sagt er, lassen sich Wahrheit und Liebe nicht trennen. Die liegt in der Erschlossenheit, wie dem sich Öffnen für jene zugrunde und sie erklärt die Unerschöpflichkeit dieses Geschehens. In diesem sich auftun für und sich sammeln auf unter Verzicht auf anderes. Das kann natürlich bis hin zu einer Abhängigkeit und Hörigkeit und Verlorenheit führen, die alles andere als frei ist nochmal. Aber man sieht, von woher das die Fehlform ist. Nicht? Verknüpft ist sie erstmal mit einer, nicht der sogenannte Frauenkenner, der überall herumstudiert, sondern jemand, der sagt, eigentlich reicht ein Leben nicht für einen Menschen. Nochmal ein Zitat von ihm, die Liebe ist kein Jenseits der Wahrheit. Sie ist das in der Wahrheit, was ihr über alle Enthüllung hinaus ein immer neues Geheimnis sichert. Sie ist das ewige Mehr, als man schon weiß, ohne dass es weder ein Wissen noch ein Wissbares geben würde. Das liest man sonst auch nicht, wenn Sie was über Wahrheit lesen. Dass das also bis in solche Überlegungen geht. Und dann sagt er sehr schön, dass der Blick der Liebe zugleich objektiv und idealisierend ist. Und fügt dann in Klammern dazu, dass diese beiden Eigenschaften vereinbar seien, ist die große Hoffnung des Erkannten. Objektiv und idealisierend. Ich hatte so ausgedrückt, ich sehe die Wirklichkeit und auch die wirklichen Möglichkeiten, die in der Wirklichkeit noch stecken. Dass hier Zukunft sich auftut gegenüber dem Hass. Das heißt, er sieht die ganze Wahrheit des anderen, aber so, dass er die gesehenen Mängel zugleich übersieht und sie durch solches Übersehen überwindet. Und da zitiert er dann diesen Goethe-Satz in diesem Zusammenhang. wo eben wörtlich, wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. Das gilt für jede Erziehung, nicht? Dieses ermutigende, also Zutrauen, und das geht doch keine, nicht überfordern, aber eben genau dieses Zutrauen und dieses Fordern, dieses Provozieren, Herausrufen heißt das ja eigentlich, dass das hierhin gehört. Also er sieht auch die Mängel, er sieht sie, aber er übersieht sie, man muss sie nicht unbedingt ansprechen, obwohl ja die Correctio Fraterna, wie das in den Klöstern hieß, also auch da nochmal hingehört. Es gibt also neben der prophetisch Enthüllenden eine verhüllende und zudeckende Erkenntnis und Wahrheit. Ich finde einen schönen Gedanken, weil viele denken, Wahrheit heißt immer entlarven. Sondern ich kann auch, ohne dass es jetzt ein falsches Verdecken und Verhübschen oder so ist, kann ich also eine zudeckende, nämlich eine, ja, eine, man müsste sagen, eine ummantelnde, würde ich sagen, Erkenntnis haben. Denn dieses Wort hat man ja inzwischen genommen für die neue, das neue Medizinverständnis, palliativ. Das kommt vom Pallium, der Mantel. Ne? Das, was man um den anderen hüllt, dass man also die Wahrheit ihm nicht an den Kopf wirft, sondern dass man ihn in die Wahrheit einhüllt. Das ist das gibt. Dass hier also nicht bloßgestellt wird. Und dann schreibt er dann auch, dies nicht einsehen zu wollen, ist einer der unverzeihlichen Mängel der Psychoanalyse und der meisten praktischen Schulen der Psychologie. Verzeihen gehört zu zeihen, und zeihen heißt zeigen und sagen. Verzeihen heißt, dass ich das verdecke, dass ich nicht zeige, nicht? Und nicht sage. Es wird gewusst, es geht nicht um Lügen, es geht nicht um was schön zu reden, sondern es geht darum, dass nicht alles beredet werden muss. Das ist das Gute. Wenn Offenheit und Wahrheit da ist, kann man alles reden, aber muss nicht alles reden. Und man kann es auch lassen. Und es kann unter Umständen das Bessere sein. Stets aber, sagt er dann, ist der Ort der Wahrheit das Zeugnis. Reden und Schweigen stehen nicht in unserem Belieben, sie nimmt die Freiheit in Dienst. Freiheit und Freiheit öffnen sich füreinander und eröffnen einander die Wahrheit. Nach welchem Gesetz? Dass die Wahrheit gesagt werden soll und in Freiheit. Und deswegen auch nicht alles also ausgesprochen werden muss, sondern auch unausgesprochen da sein kann. Und da sagt er, die Norm ist zuletzt nicht bloß Klugheit, bleibt so doch fraglich, wem diese dient, sondern die Liebe. Und das steht ja dann beim Epheserbrief, da im vierten Kapitel, diese schöne Wortbildung von Paulus, aletheontes in agape. Wörtlich heißt das wahrheitend in Liebe. Aletheontes in agape sollten die Epheser sein zueinander. Dass das hier hingehören würde. Also es geht nicht um Liebe statt oder gegen Wahrheit, das ist hier im gerade nicht entfaltet, nicht? Sondern gemeint ist tatsächlich eben dieses Zusammengehören, ob nun ausdrücklich im Wort oder nicht, das hängt dann an anderen Punkten, wie das hingehört. Aber das wäre so ein Punkt, wie das gesagt würde. Aussprache der Wahrheit, Charakter einer Zeugnisablage in beiden Fällen. Wie erkennt man, dass man ein Wort in seiner Freiheit erkannt hat? Meint, dass das nur gehen kann, dass eben in dem Verzicht auf ein schrankenloses Richten und Beurteilen geht mit dem eigenen Geist, dass man sagen kann, ich sehe das so und mir kommt es so und so vor, aber man müsste eine letzte Vorbehalt hinsichtlich des eigenen Urteils mit haben dabei. Darauf läuft es raus. Deswegen ist ja die Rede davon, dass eben Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also man muss Taten beurteilen können. Man muss nicht sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht, Mord oder Totschlag. Aber es kommt im Einzelfall darauf an, dass ich sage, ich habe zwar hier, mir kommt das so vor, aber weiß ich es schon genau. wie wird das gesehen, sagt er, diese Rücknahme, die hier nochmal hingehört. Also Verzicht auf ein schrankenloses Richten und Beurteilen. Somit durch eine vertrauensvolle Hingabe an das in der Freiheit Gezeigte. Das will nicht heißen, dass der erkennende Geist sich damit jedes Rechtes auf Prüfung und Untersuchung der dargebotenen Wahrheit begibt, sondern nur, dass er bei dieser Prüfung niemals eines vorausgehenden und mitfolgenden Elementes von Glauben entraten kann. Also steckt immer dieses Element des bleibenden Vertrauens. Also genau wie ich gesagt habe, es geht nicht darum, das Vertrauen zu stornieren. Sondern es auch da festzuhalten, wo man nicht versteht und wo es vielleicht nötig wird zu sagen, also hier meine ich, das geht so nicht. Das gehört aber dann in eine andere Gruppe rein. Also das müsste hier sichtbar werden, dass das hier nötig wird. Innerlichkeit, weit davon entfernt, reines Für-sich-Sein zu sein, nicht nur sein Geist sich jeweils nur dann gegenwärtig und enthüllt, wenn er aus der Selbstentfremdung eher in die Form kommt, sondern dass man sich enthüllt in diesem gegenseitigen Sich-Zeigen. Ich habe da noch was angestrichen hier. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die Beschränkung seiner Selbstenthüllung, also der Freiheit seiner Wahrheit, allein auf seiner Verbundenheit mit dem Körper beruht oder ob sie nicht vielleicht in seiner Geschaffenheit selbst verankert ist, die ihm die Möglichkeit eines vollendeten Selbstbesitzes nicht erlauben kann. Eben, wir haben Grenzen, wir bleiben uns selber verhüllt. Wir können deswegen gar nicht ganz dem anderen wahrhaftig werden, weil wir selber nicht wissen. Wir wissen nicht, was bin ich und was ist zugleich nochmal die Eigenmächtigkeit meines Leiblichen. Ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt, ja, du musst dich hier schrankenlos öffnen. Nein, es geht nicht, weil es selber nicht geht. Das muss man hier mitsehen, dass das bei uns so ist. Wir müssen anerkennen, diese Eigenschaft, er sagt hier, einer letzten Selbstentzogenheit, dass wir die teilen müssen mit den körperlos geschaffenen Geistern. Dass hier tatsächlich noch etwas fehlt und während andererseits eben unser Leib ja der Rezeptivität einer körperlichen Sinnlichkeit gebunden ist. Ich weiß nicht, wie weit es meine Freiheit ist und wie weit nicht einfach die Selbstständigkeit meiner Leiblichkeit, das nennt man Trieb, in allen möglichen Formen. Da auftaucht nochmal die Eigenmächtigkeit und das, darum wird es morgen früh gehen, da beim Nietzsche habe ich gesehen, da geht es da um so Texte, dass da die verschiedenen Triebe in uns da kämpfen und durcheinander sind. Das ist richtig beobachtet. Dass wir nicht einfach da schlechterdings, das berühmte Freud-Wort, Herr im eigenen Haus sind. Es kommt darauf an, dass wir Herr und Dame im eigenen Haus werden, ein Stück weit. Aber immer nur in Grenzen. Also das bedeutet zweierlei. Unser Selbstbesitz ist untrennbar von dieser primären Selbstenteignung, wie sie in der Angewiesenheit auf fremde Objekte gegeben ist. Wir sind angewiesen auf anderes und Fremdes, müssen uns dem anpassen. Es geht nicht nach unserem Gesetz, wie wir mit der Wirklichkeit umgehen. Das heißt in der Neuzeit dann Naturam parendo vincimus. Wir besiegen die Natur, indem wir ihr gehorchen. Steht da drin. Nicht, dass dieser Aspekt dorthin gehört. Und in diesen Kreis ist die Frage, wie wir reinkommen, nur Fremdes aufnehmend und für Fremdes sich offenhaltend, nur Fremdem hingegeben und Fremdem dienend, kann der menschliche Geist Anspruch auf Eigensein erheben. Wir sind verwiesen auf anderes. Das ist zu sagen gegen all die Leute, die es so mit übersteigerter Selbstbestimmung haben. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass uns alles Mögliche bestimmt. Es geht mit dem Wetter los. Mit allen möglichen Sachen. Dass das hier erstmal besteht, wir sind nicht einfach wir selbst, sondern in uns ist alles Mögliche nochmal drin und wirkend, was wir nicht wissen, wo wir nicht drankommen, was wir auch nicht, also einfach unterwerfen können, weil wir eben nicht körperlos geschaffene Geister sind, von denen wir auch nur durch die Offenbarung wissen. Nicht? Ich würde als Philosoph sagen, ich würde mich wundern, wenn der Mensch das Höchste wäre, was es gibt, nicht? Nachdem der Aristoteles sich da schon reine Formen ausgedacht hat, warum soll es die denn eigentlich nicht geben? Aber wir wissen es nicht, als Philosophen. Nicht? Die Frage ist, was ist da sonst da sich würde, dann muss es diese Form noch geben, obwohl dann die Frage ist, Paderaner war immer der Meinung, dass auch die Engel irgendeinen Bezug zur Materie haben müssen, die Endlichen. Nur eben nicht zu so einem Stück Materie wie bei uns, wo wir das Leib nennen, sondern sagt irgendwie zu größeren Räumen, zu einem ganzen Stern oder zu einer ganzen Sphäre oder so etwas, aber in irgendeiner Form eingebunden sein. So wie ja unsere Seele gar nicht glücklich ist, wenn die daraus flattert, nicht? Weil die will eigentlich eine Seele von dem Leib sein. Sagt, was mache ich sonst? Wir haben ja nicht etwa, wir sind ja nicht Engel in einem Fleischberg. Das hat damals ja der, wie hat der geheißen, dieser Engländer, der hat so ein Buch geschrieben über Ghost in the Machine, also da mit I. Also jedenfalls hat er nochmal den Descartes so, also entsprechend zugespitzt und so hört man es auch von Leuten, die sagen, ich stecke, Descartes sagt so, ich bin das Denkding und stecke in einem ausgedehnten Ding. Und die Frage ist, ob das stimmt. Sondern wir sind eben ganzheitlich, also leibliche Wesen, aber in so einer Spannung, die dazwischen besteht. Und damit ist die Zeit schon wieder rum, auch das gehört dazu. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.
Ist es in 14 Tagen oder 3 Wochen, weil wir jetzt eine Woche?
Ja, nee, das geht weiter. Eben, das ist alles so merkwürdig, weil je nachdem, wann ich da wo bin, man kann es auch nachgucken, obwohl ich gerne.